Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Freue mich in ganz besonderer Weise, euch heute zu sehen, weil ich dankbar bin für jeden Einzelnen, den ich kenne und mit dem ich viel Zeit schon verbringen durfte für den Herrn unterwegs hier in der Gemeinde und habe euch unglaublich lieb gewonnen. Und das wollte ich euch mal sagen, weil ich bin kein Mensch, der sowas oft sagt, aber ich müsste es viel öfter tun. Hab euch wirklich lieb. Ja, wir lesen Vers für Vers durch die Bibel und nachdem wir, also wir Nicht-Günther-Gruppe, durch den Titusbrief gegangen sind, werden der Lionel und ich jetzt aufgrund von der Kürze des Briefes den Philemon-Brief in zwei Predigten so ein bisschen beleuchten. Das heißt, diese Woche und in zwei Wochen, oder? In zwei Wochen, genau. In zwei Wochen kommt dann der zweite Teil zu dem Philemon-Brief. Der Günther betrachtet mit uns ja gerade, wie ihr wisst, den Epheserbrief. Und der Epheserbrief ist ein bisschen länger. Und das Witzige ist, wir haben das gar nicht geplant, aber der Herr hat es geplant durch die Umstellungen von wer predigt wann. Und das haben wir jetzt nicht vor einem halben Jahr entschieden. Das hat sich erst kürzlich eigentlich alles so ergeben, dass die Predigten jetzt so liegen und dass wir jetzt in den Philemon-Brief gehen. Aber das Witzige ist, dass der Herr das so geführt hat, dass der Günther letzte Woche im Epheserbrief über das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven gesprochen hat und da auch echt ins Detail gegangen ist. Und wer von euch den Philemon-Brief kennt, der weiß, dass es hier drin auch nochmal in ganz besonderer Art und Weise um das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven geht. Also ja, es kann keiner besser planen als der Herr selbst, wie er die Predigten platziert und wie er die Inhalte haben möchte. Okay, ihr habt es erfahren, es geht um Philemon, es geht um die Beziehung zwischen Herren und Sklaven, aber wie sieht es genau aus? Wir wollen das vertiefen, aber bevor wir es machen, möchte ich beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Danke, dass wir es haben, dass du es uns gegeben hast. Ja, und danke, dass da so viel Weisheit und Wahrheit und Erkenntnis für uns drinsteckt und einfach auch Leben. Und dass wir es brauchen, dass du uns damit nährst. Ja, wir haben es immer verfügbar und du willst es uns geben. Und ich bete, dass ja, dein Wort heute zu uns spricht, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und dass du unsere Herzen aufmachst, ja, dass wir es behalten, dass wir es mit hineinnehmen in die Woche und in unser Leben und dass du uns Erkenntnis gibst über das, was du ja, uns zeigen möchtest heute Morgen. Ja, wir wollen von dir empfangen, Herr. Amen. Wer ist der Autor des Philemon-Briefs? Wie von so vielen Briefen ist es der Paulus. Aber anders als in den anderen Briefen, die der Paulus sonst so schreibt, haben wir hier ein ganz persönliches Anliegen oder auch einen persönlichen Adressaten. Also er adressiert diesen Brief erstmal an den Menschen Philemon. Zwar auch an die Gemeinde der Kolosser, zu denen der Philemon gehört, aber in erster Linie an den Philemon. Und das macht den Brief auch ein Stück weit aus. Es ist ein ganz persönlicher Brief. Er gehört zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen. Ihr wisst, dass Paulus in der Zeit, wo er in Rom in der Gefangenschaft war, mehrere Briefe auch geschrieben hat. Und zu denen zählen der Epheserbrief und der Kolosserbrief und eben auch der Philemonbrief. Und witzig an der Stelle ist auch, dass es einen besonderen Zusammenhang gibt zwischen diesen Gemeinden, weil der Einfluss der Geschwister in diesen Gemeinden auf die anderen drumherum auch übergegriffen hat. Ihr kennt es, ist ja bei uns genauso, wenn eine neue Gemeinde gegründet wird an einem Ort, wo das Evangelium noch überhaupt nicht angekommen ist, dann passiert ja eine Wirkung, hoffentlich. Weil die Menschen, die gläubig werden, die werden das auch weitertragen und es wird an andere Orte kommen, dort, wo die arbeiten, wo die unterwegs sind, wo die umziehen. Und genau das ist auch passiert hier in diesem Umfeld. Und Geschwister aus der Gemeinde der Epheser sind auch unter anderem in die Gemeinde der Kolosser gekommen und haben dort Wirkung gezeigt und die Gemeinde mitgeprägt und gegründet. Und der Philemon ist eben ein Mensch aus dieser Kolosser-Gemeinde. Und so hängt das auch wieder alles zusammen. Und so hat Gott das auch geführt, dass wir auf der einen Seite den Epheserbrief betrachten, aber eben auch die Zusammenhänge aus den anderen Briefen immer wieder mit reinnehmen. Wo befindet sich das Ganze? Wir schauen uns mal kurz die Karte an. Die kennt ihr. Da sind so die ganzen Gemeinden, die auf den Missionsreisen von Paulus gegründet wurden. Und da seht ihr auch Ephesus und ihr seht auch Kolosse, also die Gemeinde der Kolosser, die ja nicht weit weg ist, zumindest von der Gemeinde der Epheser und in der heutigen Türkei liegt. Und genau dort befindet sich dieser Philemon, über den der Philemon-Brief auch handelt oder auch an den er adressiert ist und über den wir heute sprechen. Zum Hintergrund dieser Person. Philemon war relativ wohlhabend, also es war kein armer Mensch, sondern der hatte materiell ganz gut was man unter anderem daran gesehen hat, dass er auch Sklaven hatte. Ja, und jemand, der sich Sklaven leisten konnte, der hatte damals schon ein bisschen Geld. Er hatte ein eigenes Haus und Hof. Wie wir erfahren, hat sich die Gemeinde der Kolosser auch dort getroffen. Also es war quasi die Hauskirche der Kolosser, ja, beim Philemon. Und er nimmt auch eine besondere Bedeutung in dieser Gemeinde wahr, wie man sich vorstellen kann, weil er halt ein Mann war mit einem offenen Herzen, der das, was ihm Gott geschenkt hat, auch den Geschwistern zur Verfügung gestellt hat und in den Dienst für die Verbreitung des Evangeliums. Und ähnlich wie der Epaphras, über den wir auch schon erfahren haben und über den ihr auch gehört habt, der auch an verschiedenen Stellen in den Briefen auftaucht, gilt er als einer der Mitgründer dieser Kolossergemeinde. Und sie alle standen in diesem Wirkungskreis der Missionsreisen von Paulus. Also so war das Ganze und ging das Ganze vonstatten. Wie wir schon gesagt haben, Philemon hatte Sklaven. Und auch an der Stelle, Günther hat es ja letzte Woche schon gesagt, wie Jesus hat den Sklavendienst nicht aufgelöst, hat nicht gesagt, hört auf damit, ne, und hat den Paulus irgendwie eingegeben, dass der sagt, hört sofort auf, setzt alle Sklaven frei, wir beenden die Geschichte. Nee, das war nicht der Fall, sondern stattdessen hat Gott zu dem Herzen der Menschen gesprochen und hat ihnen gesagt, wie sie sich gegenüber einander verhalten sollen, egal ob sie Sklaven waren oder Herren. Und so war eben auch der Philemon, obwohl er gläubig war, dann eben immer noch ein Mensch, der auch Sklaven hatte. Und er hatte dieses große Haus und er war ein Mann, der all das verfügbar gemacht hat. Und ja, zu diesem Verhältnis Sklaven-Herren oder auch wo du jetzt gerade stehst und vielleicht bist du auch so am Struggle und sagst dir, eigentlich kann der Herr doch nicht von mir wollen, dass ich an so und so einem Ort arbeite oder ne, bleibe oder diene oder was auch ich mache. Weil das kann nicht Gottes Wille sein, dass ich da bleibe. Wir haben ja immer so ein bisschen, also mir geht es zumindest so, den Drang, in der christlichen Bubble zu verharren, ja, sag ich mal so. Und es ist auch gut und es ist auch schön. Aber Paulus sagt uns im Korintherbrief etwas anderes. Und wir lesen in 1. Korinther 7, Vers 21 und 22, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Also klare Botschaft an der Stelle. Es geht nicht darum, wo du äußerlich stehst, wo dein Arbeitsverhältnis ist, ja, und ob du vielleicht sogar einen Chef hast, der ein totaler autoritärer Chef ist, ja, und du sagst, okay, es ist schwierig, aber verharre erstmal dort, wo Gott dich hingestellt hat, wo er dich hinberufen hat. Hab nicht diesen Dauerdrang des Fliehens, zu sagen, ich muss auf jeden Fall in den Zustand kommen, weil das ist besser für einen Christen. Nein, Gott weiß, was das Beste für dich ist und wo er dich hingestellt hat. Und es ist nicht so entscheidend, welche Autoritäten in der Welt über dich gestellt sind. Entscheidend ist, und das haben wir auch gelesen, dass du innerlich frei bist und freigesetzt und dass du hier drin kein Sklave bist. Also egal, ob du ja gerade einen besonders schwierigen Job hast, ob du im Studium steckst, in der Ausbildung und wo, oder wo auch immer Gott dich hingestellt hat, bleib erstmal drin, ist deine Berufung, darfst dort dienen. Und genauso wir, die wir eine Frau haben oder einen Mann haben oder eine Familie haben, teilweise nicht gläubig, nicht mit Herrn Jesus gehend, was schwierig ist, ich weiß es, aber bleib da drin. Ja, der Herr hat dich dazu berufen und der wird dich auch ausstatten und er wird dich segnen da drin. Hab nicht diese Fluchttendenz zu sagen, ich muss das alles verlassen. Es ist nicht schlimm, wo du in der Welt hingestellt bist, weil Gott ist mit dir, Jesus ist mit dir. Entscheidend ist, was dich hier drin fesselt und bindet. Und solange du im Herzen frei bist und ungebunden, kannst du sein, wo du willst, wo der Herr dich hinstellt. Aber wodurch ist das möglich? Wodurch ist es möglich? Das haben wir gerade im Abendmahl gefeiert. Möglich ist es nur, weil der Herr Jesus uns freigesetzt hat. Weil er uns, die wir Sklaven waren, festgefahren in der Macht der Sünde, als Sklaven der Sünde, Sklaven des Todes und der Angst, hat Jesus uns freigekauft durch seinen Tod am Kreuz. Er hat unsere Sklaverei beendet. Da ist sie beendet. Aber es ist nicht die äußerliche, es ist die im Herzen, wo wir gebunden waren. Und Jesus setzt uns frei. Er beendet alle Abhängigkeiten, in denen wir innerlich gebunden sind. Sein Blut und sein Leib, wie wir es im Abendmahl gerade gefeiert haben, kaufen uns frei. Frage an dich heute Morgen, bist du frei? Hast du wirklich diese innerliche Befreiung? Hast du diesen Schritt einmal gemacht? Oder bist du gebunden? Bist du noch Sklave innen drin? Und wenn das so ist, dann lade ich dich ein, heute Morgen zu Jesus Ja zu sagen und dich befreien zu lassen. Lass dich freisetzen von ihm. Ich war die meiste Zeit meines Lebens gebunden, 25 Jahre lang. Ich weiß, wie es ist. Ja, ihr wisst es auch, die ihr den Schritt gemacht habt. Und ich bin 17 Jahre frei und lebe mit Jesus Christus. Und das Leben wird nicht leichter, aber ich will nie wieder zurück. Nie mehr zurück in diesen gebundenen Zustand. Wir wollen frei sein, frei für den Herrn. Und das wünsche ich jedem von euch. Wir lesen im Johannesbrief, Johannes 8, Vers 34 bis 36. Danke. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Also werdet Kinder Gottes, werdet Söhne des Allmächtigen, Töchter des Allmächtigen und nicht Knechte vom Widersacher. Und in der Vorbereitung von der Predigt kam mir dieses Lied, ein relativ modernes Lied, in den Sinn, wo es heißt: I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Ihr kennt es, glaube ich, die meisten von euch. Und das hat mich irgendwie neu angesprochen durch diesen klaren Text. Ne? Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Und statt Angst kannst du auch Sünde oder Tod eintragen. Und das hat die gleiche Bedeutung. Ich bin nicht länger ein Sklave von Sünde, von Tod und Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Und das möchte ich uns heute Morgen zusprechen. Ja? Wir als Kinder Gottes sind keine Sklaven mehr da drin. Und lasst euch nicht von dem Teufel irgendwie neu in etwas einspannen, ja, wo er uns unsere Freiheit rauben will. Lasst es nicht zu und erkennt die List vom Teufel, denn der ist listig, der will uns immer wieder einspannen und binden und unschädlich machen, sage ich mal in seinem Sinne. Lasst euch da nicht reinlocken, weil wir gehören nicht zu den Sklaven des Teufels, wir sind frei. Er hat keinen Anspruch auf uns. Jesus Christus ist unser Herr. Wir sind Knechte des Allmächtigen. Und wir sagen gerne, so wie Paulus auch, dass wir Sklaven von Jesus sind. Klingt komisch, ne? So, Sklave? Ja. Aber nein, was ist denn ein Sklave? Ein Sklave ist unter den Herrn gesetzt. Der Herr entscheidet über das Leben des Sklaven. Er entscheidet, was wir tun sollen. Er gibt uns die Befehle, er gibt uns die Aufträge, er gibt uns Weisungen, er versorgt uns auch mit allem, was wir brauchen. Auch das ist das Verhältnis Herren-Sklave. Es ist nicht nur ein, der Sklave muss machen und der Herr schaut zu. Wir haben einen wunderbaren Herrn, ja, der so liebevoll ist. Da macht es Spaß, ein Sklave zu sein. Zurück zur Bibelstelle von heute. Wie gesagt, Philemon, wohlhabender, gläubiger Mann von der Gemeinde der Kolosser und in dessen Haus die Gemeinde sich versammelt hat. Und einer der Sklaven von dem Philemon, sein Name war Onesimus, der hat in der Vergangenheit irgendwas angestellt, was dem Philemon geschadet hat und hat das Haus verlassen von dem Philemon, ist also geflohen, unrechtmäßig geflohen, bis nach Rom. Und können wir gerade noch mal die Karte sehen, Nico? Ja, also da oben so ein bisschen verwelkt, seht ihr Rom. Da seht ihr den Maßstab und könnt euch in etwa vorstellen, das sind 500 Kilometer der Maßstab, ne? Wenn ihr den so anlegt auf die Gemeinde der Kolosser nach Rom, allein nur Luftlinie, ja, ist schon auf jeden Fall über 1000 Kilometer, eher mehr. Und die Wege damals waren nicht so, dass du mal eben ein Ticket mit einem Flug gebucht hast, sondern die Wege über Land und Meer waren etwas länger, was wir ja auch in der Apostelgeschichte erfahren. Könnt ihr euch vorstellen, was ein krasser Weg hat dieser Onesimus zurückgelegt, um nach Rom zu fliehen. Also heftige Geschichte. Und es wird noch heftiger. Er flieht nach Rom und macht dort Bekanntschaft mit wem? Mit Paulus. Also trifft dort auf den Paulus, was ja so naheliegend ist, ne? Weil die Welt ist ja so klein, ja, vor allem in Rom, auch damals. Und er wird gläubig an den Herrn Jesus. Ja? Also ein Sklave, der Mist baut, flieht, Verbrecher ist, gesuchter Verbrecher. Ja? Und das war nicht einfach damals. Ja? Die wurden mit dem Tod bestraft, wenn sie gefangen wurden. Flieht nach Rom und wird dort gläubig durch Paulus. Verrückt. An der Stelle, ich weiß nicht, was ihr schon erlebt habt, aber es ist so krass, wie Gott wirkt, oder? Es ist so krass, wenn wir das sehen, wie Gott die Dinge zusammenhält und wie er seinen Willen erfüllt auf so übernatürliche Art und Weise. Wir sehen das auch wieder hier an diesem wunderbaren Beispiel des Onesimus. Und wir sehen auf der einen Seite den Philemon, der ja auch nicht immer gläubig war. Wir nicht wissen, an welchem Punkt der Evangelisierung durch den Paulus wird der Philemon eigentlich gläubig. Also können wir nicht wissen, ob der Onesimus jetzt geflohen ist, als der Philemon schon gläubig war oder noch nicht. Ne? Können wir nur mutmaßen. Aber auf jeden Fall verliert der Philemon einen Sklaven auf eine total unschöne Art und Weise. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist der Onesimus, der eine Weltreise zurücklegt und ein Flüchtling ist, ein gesuchter Verbrecher, der sich auf die Flucht begibt, was es ja viel auch in der heutigen Zeit gibt. Ich kann euch da ein Lied singen, da ich im Gefängnis die letzten 15 Jahre gearbeitet habe. Viele der Flüchtlinge, ja, sind auch dort, die nicht immer auch mit guten Motiven ihre Flucht ansteuern. Und so war es vielleicht auch bei Onesimus nicht. Und dennoch erreicht der Onesimus das Evangelium, was durch den Paulus in Rom verkündet wird. Cool. Und wird gläubig. Das so der Hintergrund erstmal. Und ich musste direkt auch an eine Geschichte denken von einem jungen Mann, der damals zu uns kam, ins Gefängnis in Schifferstadt, wo ich die letzten 10 Jahre gearbeitet habe. Und es war so, dass er aus dem Iran kam. Er war Iraner, ist aus dem Iran geflohen, tatsächlich auch nicht so unter guten Vorzeichen. Also ich glaube, der hat dort auch Mist gebaut. So ganz wollte er da nie drüber reden. Und das tun ja auch einige, ne? Die können dann einfach so Rio Veste reinwaschen und irgendwo anders hingehen, werden dann dort in dem Land nicht mehr gesucht. Hat sein Glück in Europa gesucht, wo ja auch viele falsche Sachen verbreitet werden, nämlich, dass hier man einfach mit Geld überschüttet wird, ne? Du kommst hierher und dann hast du direkt Wohlstand und alles ist toll. Aber so ist es ja nicht. So ist auch Deutschland nicht, auch wenn das immer so verkauft wird. Nein, es geht diesen Menschen teilweise materiell einfach nicht gut. Ja? Und die müssen sich ganz schwer und hart von unten nach oben arbeiten. Das ist die Wahrheit. Ja? Und müssen Jobs annehmen und Dinge akzeptieren, die in ihrem Heimatland wahrscheinlich anders gewesen wären. Allein durch die Sprache, aber auch durch die Qualifikation. Viele Qualifikationen werden hier nicht anerkannt. Und du kannst nicht den gleichen Weg, den du dort hattest, hier weiterleben. Viele wissen das. Und nicht jeder akzeptiert das, ja, und sagt, okay, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Und dieser junge Mann ist diesen kriminellen Weg hier in Deutschland gegangen, hat sich gesagt, ja, ich verdiene mein Geld auf kriminelle Art und Weise, geht viel schneller, viel einfacher, war auch eine Weile erfolgreich, aber hat ihn letztendlich ins Gefängnis, ins Jugendgefängnis gebracht. Und in dem Jugendgefängnis bekommt er einen Job als Sporthallenhausarbeiter, ja, also als Putzkraft für die Sporthalle. Und wir kamen so ins Gespräch und haben uns über den Glauben ausgetauscht. Und nach einer Weile hat er gefragt, ob er nicht eine Bibel haben kann. Und ich habe ihm eine persische Bibel mitgebracht, denn er liest die persische Sprache. Und das Wunderbare ist, er ist gläubig geworden. Tatsächlich über das Wort Gottes. Im Knast. Und ich glaube, es waren keine 3 Wochen später, 2, 3 Wochen später, das Amt, was zuständig ist für Abschiebungen, entschieden, dass er abgeschoben wird, zurück in den Iran. Und für mich war das alles so, wow, was passiert hier? Und so plötzlich. Aber als ich später so auf das Gesamte irgendwie geschaut habe und mir gedacht habe, wow, was ein cooler Plan von Gott eigentlich. Der junge Mann hat nur sich selbst und Reichtum und kriminelle Machenschaften im Kopf und wird in Deutschland in Knast gestopft, ja, um was zu erfahren, um von Jesus zu erfahren, um dann ein paar Wochen später als Missionar in die Heimat zurückgesandt zu werden und im Iran unter widrigen Verhältnissen, was man sagen muss, ja, im Iran haben die Christen kein schönes Leben, aber der ist jetzt dort, ja, und mit Sicherheit gebraucht ihn der Herr dort in besonderer Art und Weise. Also wie cool, ja, der Herr wirkt in solchen Dingen. Und das sehen wir bei Onesimus, wir sehen es bei diesem jungen Mann und wir sehen es bei Pastor Thulani, ja, wer den kennt aus Südafrika. Auch eine verrückte Geschichte. Einer, der ein Anführer war von einer wirklich großen Gang dort unten, ja, die schlimme Sachen gemacht haben. Und der Thulani war da wirklich weit oben, findet zum Glauben an den Herrn Jesus und macht diese Wende, wird Pastor, ist nur noch mit der Bibel unterwegs und lehrt unter den Ärmsten der Armen in den Townships unten in Südafrika den Menschen von Jesus. Ja, also was eine krasser Wandel. Ja. Und was hat er vorher Schlimmes gemacht? Und die Menschen kennen ihn auch noch als den dort unten, der er vorher war. Aber sie kennen ihn auch als der, der er jetzt ist. Und das muss man einfach wahrnehmen, egal ob man gläubig ist oder nicht. Man sieht es, man sagt, das ist nicht normal. Ja. Und so ist es bei Paulus selbst. Paulus eigentlich bestes Beispiel. Der größte Verfolger der jungen Christenheit, ja, der wirklich alles dafür gegeben hat, die Christen alle einzufangen, ja, und töten zu lassen, wird gläubig an den Herrn Jesus und wird der größte Verbreiter des Evangeliums. Ja, was eine Wende. Und ihr wisst noch, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Glaubt ihr, es war einfach für die Geschwister in der Gemeinde in Jerusalem, die unter dieser Verfolgung des Saulus, der dann Paulus wurde, gelitten hatten, den Paulus anzunehmen als ein Bruder im Herrn, der dann auf einmal da ist und wir stehen nebeneinander, oh, preis den Herrn, ich habe zwar Menschen verloren, ja, die mir nahe standen, aber spielt keine Rolle, preis den Herrn. Wie krass, oder? Und wir erfahren auch etwas, Gott teilt uns das alles mit, wir erfahren etwas darüber, wie die Menschen in Jerusalem sich gefühlt haben, als der Paulus kam. Das steht nämlich in der Apostelgeschichte, in Kapitel 9, Vers 26. Da heißt es, als nun Saulus, der er ja damals noch hieß, nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten sich, ja klar, sie fürchteten sich alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Also die konnten es nicht glauben. Es war unvorstellbar. Und Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn Jesus, den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündet habe. Also wir erfahren es. Die Geschwister waren nicht alle so, ja klar, klar, der ist jetzt dabei, cool, preis den Herrn. Nee, das ist nicht einfach, ja, von der Gefühlslage jemanden anzunehmen, der dir Schaden zugefügt hat, der vielleicht sogar großen Schaden zugefügt hat als alter Mensch, der aber gläubig geworden ist durch den Herrn Jesus und ein neuer Mensch ist, mit dem dann als Geschwister zu leben. Ja, es einfach nur zu wissen, okay, das geht vielleicht noch. Aber wenn der hier in unsere Gemeinde kommt, wir Gemeinschaft zusammen haben sollen, zusammen für den Herrn unterwegs sein, das ist nicht einfach. Und Gott weiß das. Und er kümmert sich um jeden Einzelnen von uns in ganz besonderer Art und Weise, wenn er uns so eine Bürde oder so eine Herausforderung auch auflastet, dann kümmert er sich um uns. Und wir sehen das auch in diesem Philemon-Brief, wie toll, dass der Philemon von dem Paulus schon vorbereitet wird für das alles, was kommt. Ich musste auch dran denken, wie es wäre, wenn einer von den Dieben, die hier eingebrochen sind und alles geklaut haben, ja, ihr könnt euch erinnern, das ist noch nicht so lange her, jetzt hier reinkommt und sagt, er ist gläubig geworden, es tut ihm leid, ja, was er damals gemacht hat, aber er will jetzt ein Teil von uns sein. Wären wir frei im Herzen, ja, oder würden wir genau gucken, was er macht, wo er sich aufhält, in welchem Raum er gerade ist, ja. Wie würden wir damit umgehen? Das ist nicht so einfach. Und es war damals für die Menschen schwer zu glauben beim Paulus und es ist mit Sicherheit für den Philemon auch schwere Kost gewesen, dieser Brief, den der Paulus an ihn schreibt, über seinen ehemaligen Sklaven, der ihm ja viel, viel Mühe gemacht hat und Schaden auch zugefügt hat. Es war nicht einfach für ihn. Und er hat Verlust gehabt, Schmerz gehabt, er hat Schaden erlitten. Und auch wenn er jetzt ein gläubiger Mann war, ein Vorsteher der Gemeinde, der sein Haus zur Verfügung gestellt hat, auch für so jemanden, er ist auch ein Mensch, ist es nicht einfach, wenn jemand, der dir Schaden zugefügt hat, dann zu dir kommt und du bist herausgefordert, in einer versöhnten Beziehung zusammenzuleben. Das ist nicht einfach. Es ist ein Schritt, den wir gehen müssen, bewusst. Der Herr macht es. Wir sind nicht die, die es vollbringen müssen, aber wir müssen Ja dazu sagen. Das müssen wir sagen. Der Herr sagt nicht, du musst und du wirst, sondern ja, er gibt uns schon den Befehl, es zu tun, aber wir haben die Entscheidung, ob wir unser Herz öffnen für diesen Menschen. Ob wir sagen, ja, ich bin komplett neu offen für diesen Menschen. Ich bin bereit für eine versöhnte Beziehung, für einen Neuanfang auch. Und wie sieht es da bei dir heute Morgen aus? In deinem Herzen, wenn du an die Beziehungen denkst, die du hast in deinem Leben. Und wir blicken mal aus der Sicht vom Philemon auf dein, auf mein Herz. Gibt es Menschen, die dir Schaden zugefügt haben, die dir Schmerz zugefügt haben, vielleicht sogar auch Geschwister aus der Gemeinde? Hast du eine Beziehung, die noch ungeklärt ist, die ja, irgendwie noch hakt oder ja, wo du merkst, da ist noch irgendwie eine Aussprache oder eine Versöhnung notwendig, dann lädt dich auch Gott heute Morgen ein, da einen Schritt zu gehen. Ja zu sagen zuallererst. Ja zu sagen zum Wirken des Heiligen Geistes durch unseren Herrn. Und dann bin ich mir sicher, wird er dir was eingeben. Er wird dir sagen, was als nächstes dran steht, dran ist. Vielleicht ein Gespräch, vielleicht ein Brief. Ich weiß es nicht, wie es in deinem Fall ist. Aber ich möchte dich einladen, das zu tun und das zuzulassen. Heilung zuzulassen, wenn du merkst, da ist noch Verletzung im Herzen. Und vielleicht sind es auch nicht Geschwister aus der Gemeinde. Vielleicht sind es Familienmitglieder, die nicht gläubig sind. Oder andere Menschen. Ja? Und wo es genauso wichtig ist, in heilen Beziehungen zusammenzuleben. Was in deiner Macht steht, klar. Ja, wenn ein anderer Mensch sagt, ich will von dir nichts wissen, bleib mir fern, okay, dann ist erstmal eine Grenze gesetzt. Aber was an dir liegt, was in deiner Macht steht, das tu. Und sind die Beziehungen von deiner Seite in Ordnung? Das ist die Frage heute Morgen. Oder auch von der anderen Seite gedacht, wo warst du Täter? Ja, wo hast du andere Menschen verletzt? Vielleicht auch Familienmitglieder, Menschen aus der Gemeinde. Wo sind Dinge, unschöne Dinge passiert? Teilweise auch unbewusst. Ja. Wir machen nicht immer alles bewusst und absichtlich, aber es passieren Dinge, die verletzen andere. Ja. Und wenn wir das feststellen, okay, auch dann können wir einen Schritt gehen und können sagen, hey, es tut mir leid, dass du verletzt wurdest. Das war nicht meine Absicht. Aber es tut gut, wenn wir diese Versöhnung zulassen. Es ist wichtig für das Evangelium, weil wir sind der Leib Christi und wir stellen Jesus dar. Und Jesus ist heil. Er, in ihm ist keine Trennung, keine Spaltung, kein Schmerz, keine Verletzung. Das alles existiert bei ihm nicht. Das heißt, wir sind aufgerufen, ihn immer wieder in das alles reinkommen zu lassen und diese ganzen Dinge neu heilen zu lassen. Durch ihn. Also wo waren wir Onesimusse? Wo haben wir solche Dinge getan und merken das? Und vielleicht gibt uns der Herr da etwas ein, wo noch was aussteht. Und Gott macht es bei jedem von uns auf eine andere Art und Weise, weil jeder von uns unterschiedlich ist. Er spricht zu jedem von uns anders und trotzdem passend und liebevoll und langmütig und geduldig. Also es ist nicht so, dass Gott uns drängt und sagt, hopp, schups, du machst es jetzt. So wie wir oft als Eltern zu unseren Kindern sind. Ne? Ich merke es bei mir selbst. So, du gehst jetzt zu Hannah und entschuldigst dich, Lukas, aber sofort. Ja. Machen wir als Eltern. Ne? So. Aber so ist Gott nicht. Der ist echt langmütig, weil er weiß, dass wir das brauchen. Ja? Können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und er spricht liebevoll mit uns. Und sein übernatürliches Wirken bewirkt das alles. Wir sind es nicht. Wir können nur Ja sagen dazu. Wir können nur zulassen. Wir können ihn nur wirken lassen. Und ja, das ist auch eine Wahrheit, dass wir oft an diesen Stellen sagen, ich kann nicht. Gell? Kennt ihr das? So, dass wir sagen, nee, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann den Schritt nicht gehen. Ich will auch nicht irgendwie. Ne? So. Und wir merken, dass das mehr eigentlich das ist. Nicht, es ist nicht so sehr das kann, es will nicht. Ich will nicht. Ich will dran festhalten, dass der andere es nicht verdient hat, dass ich ihm jetzt vergebe. Oder wir uns neu versöhnen. Oder was auch immer. Und Gott lädt dich ein und sagt, doch, lass es zu. Du musst gar nicht viel tun. Lass mich machen. Ich mach schon. Aber lass es zu, bitte. In Matthäus 19, Vers 26 sagt der Herr Jesus, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist auch in diesem Punkt Versöhnung und Vergebung absolut der Fall. Wir haben oft den Eindruck, nee, ist unmöglich. Und denkt an Paulus und die Gemeinde. Es ist unmöglich eigentlich, die Vorstellung, dass so ein Verfolger da hinkommt und einer ihrer Anführer wird. Das ist unvorstellbar, aber bei Gott ist es möglich. Und er hat die Macht, auch die Herzen zu heilen, auch von den Menschen, die wirklich verletzt wurden. Ja, und Paulus spricht zu den Kolossern, zu denen ja Philemon gehört, im Kolosserbrief, der ja gleichzeitig mit dem Philemonbrief durch den Tychikus übermittelt wird, zusammen mit dem Onesimus im Übrigen. Also der Tychikus ist da der Bote, der von Paulus gesandt wurde aus Rom, und er bringt nicht nur coole Briefe mit, sondern auch den Onesimus. Ja. Also eine coole Reise mit einem coolen Paket an einem Menschen und Briefen, die übersandt werden. Und da ist auch der Kolosserbrief dabei und auch der Philemonbrief, die ja irgendwie zusammengehören. Und hier heißt es in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also der Aufruf an alle Gemeinden, ertragt einander, es ist nicht immer einfach, ja, das wissen wir, Zusammenleben von Menschen ist schwierig, weil wir alle so unterschiedlich sind, aber ertragt einander und vergebt einander, weil der Herr hat uns auch alles vergeben. Und wir haben es überliefert bekommen vom Herrn Jesus in dem Gebet, was er uns gelehrt hat, ja. Und was beten wir? Ab Vers 12, Matthäus 6, Vers 12, im Vater unser, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Zurück zum Philemonbrief. Wir schlagen ihn endlich auf. Wir gehen jetzt endlich in den Philemonbrief rein und wir schlagen auf Philemon 1. Oder einfach Philemon, weil es gibt nur ein Kapitel. Also man kann einfach sagen Philemon. Philemon 1 bis 7. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die Geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Also was eine coole Ansprache, eine liebevolle, wertschätzende Ansprache hier von Paulus an seinen Bruder Philemon, ne? Das so zuerst. Und ist euch aufgefallen, Paulus nennt sich ja in der Ansprache über seine eigene Person immer ein bisschen unterschiedlich in den Briefen. Und er macht das ganz bewusst. Und hier, der Brief an den Philemon, schreibt er, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Also, was macht er? Er macht sich klein vor dem Philemon. Ein Gefangener, ja. Nicht Paulus der Apostel, was auch stimmt, ne? Oder der in Autorität steht über dich, lieber Philemon. Ja? Nee, er begegnet dem Philemon in aller Demut, um was zu erreichen, um das Herz von dem Philemon zu gewinnen. Also liebevoll. Wer sind Appia und Archippus? Okay, gibt es verschiedene Theorien drüber. Es mag sein, dass es die Frau und der Sohn von Philemon sind. Kann absolut sein. Kann aber auch sein, es sind einfach Geschwister aus der Gemeinde in Kolosse, der Kolosser Gemeinde. Ja. Wir wissen es nicht genau, wir kriegen es nicht gesagt, kann beides sein. Was aber auf jeden Fall zutrifft, ist, dass der Archippus eine besondere Stellung auch hat. Der kann sein, dass der auch ein Ältester ist oder ein Vorsteher auch in der Gemeinde der Kolosser, weil im Kolosserbrief kriegt er auch nochmal eine besondere Ansprache durch den Paulus. Und da sehen wir, okay, der hat schon auch ein besonderes Amt. Schließt jetzt aber nicht unbedingt aus, dass er der Sohn von Philemon sein kann. Ja, kann durchaus sein. Wir lernen über den Philemonbrief einiges und deswegen hat Gott den auch zum Kanon von seiner Heiligen Schrift hinzugefügt. Hätte er ja nicht machen müssen. Sind ja genug andere Lehrbriefe für die Gemeinde da. Aber warum nochmal dieser kleine Philemonbrief mit so einer besonderen Botschaft, auch über eine Beziehung und auch diese besondere Ansprache des Paulus? Wir lernen auch in besonderer Art und Weise etwas über Kommunikation. Nämlich, ihr kennt das, ne, so die Sprachen der Liebe. Ja, viele, die schon mal ein Eheseminar von euch gemacht haben, er ist immer Bestandteil davon, ne? Die Sprachen der Liebe und so weiter. Hier seht ihr das in Perfektion. Ja, in Perfektion, ausgeführt durch den Paulus, inspiriert durch Gott, durch den Heiligen Geist, wie er, klar, wir reden über zwei Männer, aber egal, ja, wie er in besonderer, liebevoller Art und Weise den Philemon hier anspricht, um ihn zu gewinnen, für ein besonderes Anliegen. Weil es ist keine kleine Sache, die hier stattfindet. Ja, es geht nicht darum, naja, Philemon, kannst du im Übrigen noch irgendwie, keine Ahnung, Gefäße für das Abendmahl bereitstellen, ja, weil ich habe gehört, es gibt keine mehr. Ja, ich glaube, dann hätte er den Brief nicht geschrieben. Ja, das hätte der Philemon einfach gemacht, weil er ein sehr gebendes Herz hatte, das habt ihr erfahren, er stellt sein ganzes Haus zur Verfügung. Nee, es geht um eine größere Sache. Hier kommt ein weggelaufener Sklave, der großen Schaden verursacht hat beim Philemon und den auch hat richtig blöd aussehen lassen, auch vor der Welt. Stellt euch mal das vor, ja. Ich weiß nicht, wer von euch Verantwortung hatte über Mitarbeiter in der Firma. Ja, und jetzt stell dir vor, einer der Mitarbeiter, vielleicht ist es sogar dein eigener Betrieb, und der geht einfach, verursacht vorher noch einen Haufen Schaden oder klaut irgendwas und geht einfach und lässt sich im Stich mit dem ganzen Schaden. Ja, wie sieht denn das aus vor allen anderen Menschen? Du stehst ja blöd da. Und das ist hier passiert. Und diese Menschen, die das gesehen haben, die ja teilweise nicht Christen sind und auch immer natürlich mit so einem argwohnen Auge die Sache betrachten, die sehen dann, hä? Du hast den wieder aufgenommen? Spinnst du? Ja. Was ist denn das für ein Schritt? Also dieser Schritt, der da vor dem Philemon steht, ist kein einfacher. Ist keiner, der einfach ist. Und es steckt ja auch noch ein bisschen die Entscheidung, wir werden es durch den Lionel nochmal detaillierter erfahren, aber es steckt ja auch noch da drin, wie geht es denn genau weiter mit dem Onesimus? Bleibt der Sklave oder nicht? Oder welche Rolle wird er später spielen? Also all das ist noch unklar. Und Philemon wird hier auf ganz besondere Art und Weise vorbereitet. Sein Herz wird durch den Herrn über den Paulus hier vorbereitet. Und wir können uns eine Scheibe abschneiden, wenn wir in der Gemeinde miteinander reden. Klar, in jedem Gespräch auch. Das sollte immer so unsere Haltung sein, ne? Liebevoll miteinander unterwegs zu sein. Aber ganz besonders, wenn es um wichtige Dinge geht. Vielleicht hast du ein Thema auf dem Herzen, wo du sagst, ich wollte der Schwester oder dem Bruder eigentlich schon immer mal was sagen. Ich glaube, ich mache jetzt den Schritt. Und setz sie mit irgendwas, konfrontiere sie mit irgendetwas. Vielleicht ist es auch was Unschönes. Vielleicht ist es etwas, was du gesehen hast in dem Leben von jemand anderem. Und dann spricht dieser Brief zu uns, wie wir dabei vorgehen sollen, nämlich als erstes im Gebet und dem Herrn unterstellt und fragen, was ist das Richtige, was soll ich tun, ja? Was ist dein Wille in der Sache und wie soll ich auf den Bruder, auf die Schwester zugehen, was gibst du mir ein, was ist die richtige Art und Weise, da liebevoll und langsam den anderen zu gewinnen, weil du willst ihn ja nicht wegbrettern, ja? Deinen Bruder, deine Schwester, sondern du willst ihn gewinnen für etwas Wichtiges. Teilweise auch eine Sache, die ihn betrifft. Und dann betrifft es dich ja eigentlich nicht. Du bist der Bote und dann mach dich klein und leide in dieser Sache mit und transportiere das auch. Und all das sehen wir hier, der Paulus macht das und wie wichtig das ist. Und nicht einfach rauszupoltern und so, ich wollte mal was sagen, batsch, jetzt hast du es. Ja, hier hast du es. Das ist nicht liebevoll. Und es ist einfach nicht die Sprache, in der wir unterwegs sein sollten. Und wenn du merkst, dass die Welt irgendwie immer mehr wieder Besitz von dir ergreift an der Stelle, dann lass dich neu befreien davon. Lass dich neu erfüllen von der Sprache, die Jesus durch uns benutzt und nicht die eigene Sprache. Die ist nicht gut. Man kann viel sich anerziehen, ne, und da geht schon einiges, aber irgendwann kommt's raus. Ja, so, die Dinge, die wirklich im Herzen stecken. Und wir tun gut daran, wirklich den Herrn wirken zu lassen durch uns, auch in der Sprache. Wir lesen weiter in Vers 8. Philemon 8. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Also hier seht ihr die Sprache, die Paulus gebraucht. Wirklich eine sehr beziehungsorientierte Sprache, sehr wertschätzend, sich klein machend. Er betont hier auch wieder ich, der alte Paulus. Ne? Wo dem Philemon natürlich klar ist, wer Paulus ist. Ja, der eine Menge auch selbst verzapft hat. Aber genau der steht eigentlich in Autorität, es von dem Philemon zu verlangen. Aber er entscheidet sich dafür, es nicht zu verlangen, nicht zu sagen, ich, der Apostel, befehle dir, mach es. Nein, er entscheidet sich dafür, ihn zu bitten, eine Bitte zu stellen. Wie cool ist das? Ne? Und so ist Gott mit uns in so, so, so vielen Dingen. Er bittet uns, er wünscht sich, dass wir Ja sagen, dass wir loslassen, dass wir Schritte gehen, dass wir uns öffnen für seine Willen, für die Dinge, die er geplant hat, für die Werke, die er vollbringen will. Also nicht tu's, sondern ich bitte dich, dass du mich wirken lässt. Und obwohl der Paulus eigentlich in Autorität war, macht er sich klein. Und wir sehen auch ein ganz tolles Wortspiel. Der Paulus benutzt ja auch schöne Wortspiele in seinen Briefen. Im Vers 10 angefangen und Vers 11, da seht ihr, ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, ich sende ihn zurück. Onesimus bedeutet der Nützliche, ja, übertragen. Und jetzt, wenn er das einsetzt, sagt Paulus nichts anderes als, den ich gezeugt habe, den Nützlichen, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ja, also cooles Wortspiel. Ja, dieser Unnütze, der geht, in die Welt geht, alles kaputt macht und durch Jesus nützlich wird. Also mega. Und auch diese Bedeutung wieder, er geht als ein unnützer Sklave der Welt und er kommt wieder als ein nützlicher Sklave von Jesus. Das sind so die zwei Dinge, die nebeneinander stehen. Wofür ist Onesimus nützlich? Worum geht's? Es geht um Gottes Reich. Es geht um die Verbreitung des Evangeliums. Hat sich nicht geändert. War damals wie heute immer noch genau das Gleiche. Der Onesimus wird nicht zurückgesendet, um einfach so, aus Spaß, an der Freude. Nein, Paulus hat natürlich einen Auftrag mitgegeben. Und der Onesimus ist in Rom zugerüstet worden, mit Sicherheit. Hat gelernt, hat die Schriften kennengelernt, ist gewachsen und hat einen Auftrag gekriegt. Und den soll er dort in dieser Gemeinde der Kolosser ausführen. Wie cool. Und Philemon und Onesimus dürfen das gemeinsam tun. Was ein tolles Bild. Und so geht es uns heute genauso. Der Philemon-Brief, wir haben es am Anfang schon gesagt, er lehrt uns viel auch über die Beziehung zueinander. Es spielt keine Rolle, wer du gerade bist. Ob du gerade einen niedrigen Job hast, geknechtet wirst von irgendwem, ob du einen hohen Job hast, ob du viele Menschen unter dir in Verantwortung hast oder gar keinen oder viele über dir. Es spielt keine Rolle als Christ, weil als Christ und als Kind Gottes bist du frei, stehst nicht in diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Ja, in der Welt, ja, es ist deine Berufung, aber nicht vor dem Herrn. Vor dem Herrn sind wir frei. Frei von der Angst, frei von der Sünde, frei vom Tod. Und als Kinder Gottes, die wir geworden sind, wie auch das Lied sagt, I am a child of God, sind wir berufen zu lieben zu vergeben und Jesus und anderen Menschen zu dienen. Das ist unsere Berufung. Also, wir waren mal Sklaven der Welt und von der Sünde, sind frei geworden, wir sind nicht mehr diese Sklaven, wir sind Sklaven von Jesus geworden, aber wir haben einen ganz anderen Auftrag. Nicht Knechten, nicht Malochen, nicht. Nein, Jesus gibt uns den Auftrag, zu lieben, zu vergeben und ihm und anderen Menschen zu dienen. Wir lesen zum Abschluss noch zwei Passagen im Galaterbrief. Galater 3, Vers 26 bis 28. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Die Wertigkeit ist gleich. Wir sind alle eins in Jesus. Spielt keine Rolle, wer du in der Welt bist. Und Galater 4, Vers 6 bis 7. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Also, nochmal die Botschaft. I'm no longer a slave of sin, of death, of fear. I am a child of God. Also sei offen für die Aufträge, die Gott dir da gibt. Sei offen als Kind Gottes, nicht als Sklave. Und guck, wo du Onesimus vielleicht bist oder Philemon, wo noch Dinge offen sind. Und lass Gott wirken durch den Heiligen Geist. Amen.